Ja, wir wollen heute Morgen uns weiter die Geschichte anschauen von Petrus, der auf Cornelius trifft. Kurze Erinnerung, der Apostel Petrus erhielt eine Vision beim Beten, die ihm klar machte, dass das Evangelium von nun an auch an die Nationen gehen sollte. Das Heil durch den Glauben an Jesus Christus nun auch die Nichtjuden erreichen sollte. Und ein römischer Hauptmann mit dem Namen Cornelius wurde von einem Engel besucht, der ihm sagte, dass er Petrus, den Apostel, zu sich rufen lassen sollte, damit Petrus ihm verkündigt. Und wir lesen nun, wie die beiden aufeinandertreffen. Lasst uns aufstehen, wenn ich uns den Predigttext für heute Morgen verlese. Aus Apostelgeschichte, Kapitel 10. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Ich lese uns die Verse 24 bis 48. Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 24 bis 48. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Hause Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist der, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen all dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Kreuz hängten. Diesen hat Gott am 3. Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Soweit der Predigttext. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an, deinen Namen. Und wir flehen jetzt und wir erbitten, dass du durch deine Kraft in unserer Mitte wirkst. Dass du uns belehrst, so dass wir lernen, dich noch mehr zu verherrlichen und dich noch mehr zu ehren mit unserem Leben. Herr, das schenk uns um deiner großen Liebe und Gnade willen. Amen. Amen. Nimmt gerne Platz. Ahem. Ihr Lieben, natürlich geht es in erster Linie in diesem Text um diese wunderbare Tatsache, dass das Heil, die Rettung, die Erlösung nun auch zu Nichtjuden geht. Das ist die Hauptaussage des Textes, darum geht es. Aber ich denke, das habe ich in meiner letzten Predigt schon sehr betont, diese Wahrheit. Dass das Heil nun auch zu allen, in alle Nationen geht, die an Jesus Christus glauben. Weil ich bereits über dieses Wunder so ausführlich gesprochen habe, möchte ich heute auf eine andere Sache im Text eingehen. Auf eine Sache, die vielleicht nicht sofort ins Auge fällt. Wir sehen hier eine Versammlung von Menschen, wo gepredigt wird, das Wort gepredigt wird, und Gott wirkt in großer Kraft. So dass die Versammlung das merkt. In der Versammlung merkte man, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Herzen bewegt. Sein Wort, sein gepredigtes Wort mit Kraft des Heiligen Geistes begleitete. Ich habe mir in letzter Zeit viel Gedanken um dieses Thema gemacht. Ich habe mich gefragt, wann gefällt es Gott eigentlich, die Predigt seines Wortes in einer Versammlung in mächtiger Weise durch seinen Heiligen Geist mit Kraft zu begleiten? Wann gefällt es Gott eigentlich, die Herzen von Menschen zu bewegen, so dass die Versammlung das merkt? Es geht mir nicht um Gefühlsmacherei, es geht mir darum, dass eine Versammlung gesegnet wird mit göttlicher Kraft aus der Höhe. Wann ist ein echtes Bewusstsein dafür da, dass wir keine weltliche Versammlung sind, irgendein Club, der sich trifft, sondern dass Gott in unserer Mitte wohnt und wandelt und wirkt? Wann ist das gegeben? In Frankfurt predige ich gerade durch den Korintherbrief. Und Paulus sagt dort in 1. Korinther Kapitel 2 diese interessanten Worte. Er sagt dort zu den Korinthern: Und ich war bei euch in Schwachheit, mit Furcht und vielen Zittern. So war ich bei euch. Aber meine Rede, meine Predigt, bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern, hört einmal, in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes beruhe. Er war nicht stark, war kein eloquenter, brillanter Redner, aber als er predigte, waren seine Worte begleitet durch die Kraft des Heiligen Geistes. In 1. Thessalonicher schreibt Paulus, Kapitel 1, Abvers 4, schreibt er zu den Thessalonichern: Und wir kennen von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung, die kennen wir. Warum? Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit. Nicht im Wort allein, sondern in Kraft. Der Heilige Geist begleitete das Zeugnis in Kraft. Das Wort bewegt in mächtiger Weise. Und das wünsche ich mir. Wünschst du dir das? Dass wir, wenn wir versammelt sind, merken, dass das Wort wirksam und lebendig ist, dass es kräftig wirkt im Herzen der Zuhörer. Sie merken, Gott ist es, der in unserer Mitte wohnt und wandelt und wirkt. Paulus wünscht sich das für die Korinther zum Beispiel. Er schreibt in 1. Korinther 14, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein und hört das alles, was da gesprochen wird, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbart. Jetzt hört er mal. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Da kommt ein Fremder von draußen, ein Unkundiger, kommt in die Versammlung und durch das Gesprochene merkt er, hier wohnt der lebendige Gott mitten dieser Versammlung. Und er fällt auf sein Angesicht und er betet Gott an. Wünsche dir das für unsere Versammlung. Dass merklich Gott in unserer Mitte wohnt. Auch wenn der Predigttext in erster Linie von etwas anderem handelt, glaube ich, dass wir hier einige Prinzipien lernen können, die es zu beherzigen gilt, wenn wir uns wünschen, dass Gott in Kraft wirkt in unserer Mitte. Einige wichtige Prinzipien, die wir uns zu Herzen nehmen müssen, wenn wir uns wünschen wollen, dass Gott in seiner Versammlung sein Wort begleitet in Kraft. Das erste Prinzip, was ich nennen möchte, lautet: Bereite dich darauf vor, Gottes Wort in der Versammlung zu hören. Bereite dich darauf vor. Sei vorbereitet, wenn du kommst. In den Gottesdienst. Sei vorbereitet. Es heißt hier in Vers 24, Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Erwartete Petrus. Erwartete den Prediger. Die Versammlung dort bei Cornelius im Haus war vorbereitet. Nun, wie bereitet man sich richtig vor auf das Wort Gottes, um es in Kraft zu hören? Nun, man muss in Erwartung kommen, erwartungsvoll. Diese Menschen, die sich dort versammelten, erwarteten Großes. Sie warteten auch schon einige Zeit. Wir wissen, Cornelius wartete einige Tage auf diesen Moment, wo es heißt, Vers 30, und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus, bis zu dieser, zu der 9. Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht, Cornelius, dein Gebet wurde erhört. Cornelius betete schon lange. Was betete er? Es heißt ja hier, sein Gebet wurde erhört. Wie wurde es erhört? Indem ein Prediger gesandt wurde. Also Cornelius hatte schon längere Zeit dieses Verlangen. Er hat wahrscheinlich die Propheten gelesen, in der Synagoge die Vorlesungen gehört der Propheten, und er fragte sich, wer ist dieser Messias? Wie kann ich Vergebung meiner Schuld bekommen? Er konnte wahrscheinlich nicht viel anfangen mit diesen Stellen, so wie der Äthiopier auf seiner Reise. Wer ist das, von dem die Propheten dort reden? Er betete um Weisheit wahrscheinlich. Er war erwartungsvoll im Gebet und sagt, Gott, du musst mir Weisheit und Führung schenken. Du musst mir dieses Wort erklären. Und plötzlich kommt ein Engel und sagt, dein Gebet wurde erhört. Du bist voller Erwartung und ich werde dir Antwort geben für dein Gebet. Wie? Er sendet einen Prediger. Er merkt, ihm fehlt etwas, ihm mangelt es am Verständnis, er betet lange, wir wissen nicht wie lange, und dann kommt die Erhörung und nach 4 Tagen kommt dieser Mann. Wir lesen ja in Kapitel 11, da sagt Gott ihm, was er hören wird von diesem Mann, der kommt. Da heißt es in Vers 14, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst und dein ganzes Haus. Also im Voraus sagt der Engel ihm schon, es wird ein Mann kommen, der wird zu dir predigen, der wird Worte reden. Und wenn du Acht gibst, wenn du glaubst, diese Worte, du und dein Haus, ihr werdet alle gerettet werden. Was meint ihr, wie er voller Erwartung war? Wie er immer wieder geschaut hat aus dem Fenster, ob endlich dieser Mann kommt. Er war voller Erwartung und er hat all den Leuten erzählt und hat gesagt, kommt ein Mann. Und ein Engel hat mir gesagt, wenn der kommt und wenn der predigt und wir hören das und wir glauben das, dann werden wir alle gerettet werden. Wir alle. Voller Erwartung sitzen sie dort, gespannt und voller Anspannung. Er kommt, er wird uns predigen. Ist doch kein Wunder hier, dass als Petrus kam, Cornelius vor ihm niederfällt und ihm huldigt. Ja? Er hat nicht ganz verstanden, dass das einfach nur ein Mensch war. Aber seht ihr diese Erwartung, die dahinter steht? Er erwartet Großes, als dieser Prediger kommt. Er erwartet Großes. Cornelius' Herz war vorbereitet auf diesen Moment. Er hat gebetet, lange Zeit. Er war in erwartungsvollem Gebet. Und hier lernst du bereits, wenn du willst, dass Gott tatsächlich in der Versammlung im Gottesdienst deinen Mangel ausfüllt und dir in mächtiger, kraftvoller Weise begegnet, wenn er sein Wort sendet, dann sei doch vorbereitet im Gebet. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Bete doch für den Gottesdienst. Was meint ihr, wie Cornelius gebetet hat für diese Stunde? O Herr, mögest du dein Wort segnen, das wir hören an uns. Bete doch das Gleiche für den Gottesdienst. Bete es für den Prediger. Dass der Prediger in mächtiger Weise verkündigt. Nicht Worte allein, sondern begleitet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sagte das in Frankfurt vor kurzem in der Gebetsstunde. Ihr kennt vielleicht den oder ihr kennt ihn sicherlich, den Prediger Charles Haddon Spurgeon, den Baptistenprediger. Der hat mit 19 wurde er Pastor, ist gestorben mit 57 und jeden Sonntag sind 6000 Leute gekommen, um ihm zuzuhören in London. Und rund 15.000 Menschen haben sich in der Zeit, wo er gewirkt hat, taufen lassen und sind zum Glauben gekommen. Allein da im Kontext seiner Gemeinde. So, und es war kein Geheimnis, dass seine Predigt begleitet war von der Kraft des Heiligen Geistes. Menschen kamen zum Glauben, es tat sich etwas. Und als man ihn dann gefragt hat, am Ende seines Lebens, was ist eigentlich dein Erfolgsrezept? Was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Antwortet er einfach nur darauf, meine Leute beten für mich. Und wenn sie aufhören, für mich zu beten, bitte sag mir Bescheid, denn das ist der Tag, wo ich aufhöre zu predigen. Meine Leute beten für mich. Man sagt, er ist der Fürst, der Prediger. Aber er ist nur der Fürst, der Prediger, weil seine Leute Fürsten des Gebets waren. Sie beteten für ihn. Immer wenn der Gottesdienst gefeiert wurde, versammelten sich unten im Keller 400 Leute, um zu flehen und zu beten, zu ringen, dem Herrn anzurufen, dass er diesen Gottesdienst segnet mit seiner Kraft aus der Höhe. Dass er sein gepredigtes Wort begleitet mit seiner Kraft und Menschen zum Glauben kommen. Sich auch erzählte in Frankfurt ist die Geschichte von einem Prediger, der heißt Talmage. Er wirkte im 19. Jahrhundert, ein reformierter Prediger in den USA. Und er galt als einer der stärksten Prediger seiner Zeit. Einem Sonntag predigte er in seiner Gemeinde in solch einer Kraft und in einer solchen Wirksamkeit und in solch einer Klarheit und Autorität, dass die Leute außer sich waren und sagen, was für eine Predigt, wie kann ein Mensch so sprechen? Am Abend wurde er wieder eingeladen in einer anderen Gemeinde. Und einige hörten das, dass er die gleiche Predigt noch einmal predigen wird. Sie sagten sich, diese Predigt, die wollen wir noch einmal hören. Und sind mit ihm gegangen in diese andere Gemeinde. Nun, und diese Predigt, die gleiche Predigt, war an diesem Abend irgendwie trocken. Und er hat sich schwer getan, überhaupt zu Ende zu predigen. Und die Leute fragten sich, wie kann diese Predigt, die am Morgen noch so gewaltig war, am Abend so miserabel sein? Und sie fragten ihn, warum? Und seine Antwort war, poor preaching is God's curse on prayerlessness congregations. Schwache Predigten sind Gottes Fluch über gebetsschwache Gemeinden. Man könnte sagen, Gottes Strafe für gebetsschwache Gemeinden. Beschwerst du dich vielleicht manchmal über schwache Predigten? Vielleicht sollte man sich eher beschweren über dein schwaches Gebet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Bereitest du diese Versammlung vor im Gebet? Sei im Gebet wie Cornelius. Aber bete auch für dich selbst. Also das bedeutet, sei du selbst vorbereitet, wenn du kommst in die Versammlung, mit einer rechten Herzenseinstellung. Dein Herz muss vorbereitet sein. Komm in den Gottesdienst mit einem empfänglichen Herz, das wertschätzt, was dort geredet wird. Schaut einmal, wie hungrig Cornelius kommt. Das heißt, er kam ihnen entgegen, wirft sich nieder vor ihm. Und dann hört einmal, wie diese Leute dort versammelt sitzen. Das ist so ein wichtiger Vers. Vers 33. Sofort nun sandte ich zu dir. Sofort, ich habe nicht gewartet. Ich möchte dieses Wort hören. Sofort sandte ich zu dir. Und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Jetzt hört einmal. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Seht ihr, diese Versammlung war vorbereitet. Sie waren einmal alle pünktlich da. Sie sitzen da. Und sitzen die einfach nur da? Sitzt du noch nur manchmal da in der Versammlung, bist leiblich anwesend, aber eigentlich ganz woanders? Wie sitzen die da? Sie sind alle vor Gott zugegen. Alle. Sie sind alle gespannt, vor Gott zugegen. Um was zu tun? um alles zu hören, was dieser Prediger sagen wird. Alles, was vom Herrn aufgetragen wurde. Eine vorbereitete Versammlung. Sie wollen alles hören, was der Herr sagt. Mit dieser Einstellung kommen sie. Und sie wissen, wenn sie sich jetzt versammeln, da wo sie zusammen sind, dann ist Gott da. Sie sind vor ihm zugegen. Sie kommen, sie versammeln sich, nicht um einfach Gemeinschaft zu haben, sie kommen, um vor Gott zu sein, um auf ihn zu hören. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Die Thessalonicher haben das Wort aufgenommen als das, was es in Wirklichkeit ist, Gottes Wort. Und so muss jede Versammlung vorbereitet sein im Herzen eines jeden. Die Frage ist, hast du dich vorbereitet im Gebet? Hast du gefleht für den Gottesdienst? Und kommst du selbst in der Erwartung, dass der Herr reden wird? Kommst du in dem Bewusstsein, dass du in seine heilige Gegenwart trittst? Kommst du mit dem Willen, alles zu hören, was der Herr aufgetragen hat? Wenn wir wollen, dass der Herr kraftvoll redet in der Versammlung, dann müssen wir vorbereitet sein auf den Gottesdienst. Und wir sehen hier, es geht nicht um Menschen. All diese menschlichen Dinge, die uns vielleicht voneinander trennen, ja, die werden hier aufgehoben. Petrus sagt, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. In der Versammlung sind Menschen, aber alle werden sich plötzlich bewusst, dass wir vor Gott treten und alle gleich sind. Manche kommen zum Gottesdienst und was im Gottesdienst ist, für sie im Mittelpunkt sind Menschen. Die kommen in den Gottesdienst, um Menschen zu begegnen. Was denkt der wohl über mich? Was trägt der heute? Menschen und Menschen und Menschen. Und man denkt an so vieles. Aber nicht daran, dass man jetzt vor dem heiligen Angesicht Gottes ist. Vor Gott. Wie ist dein Herz eingestellt, wenn du in die Versammlung kommst? Alles zu hören, was der Herr zu dir sagt, in dessen Gegenwart du trittst. Die konkreten Anwendungen sind hier, denke ich, deutlich. Bete für die Versammlung. Ich meine das tatsächlich so, dass du nicht einfach, wenn du hier im Gottesdienst sitzt, diese 5 Minuten und noch nicht mal eine Minute Stille vom Gottesdienst benutzt, um für den Gottesdienst zu beten. Das ist gut, hör bitte nicht auf damit. Aber bete. Mehr als das. Ich bitte dich, nimm dir Zeit, über die ganze Woche hinweg für die Versammlung zu beten. Warum betest du nicht jeden Tag dafür? Sagst, bald wird der Sonntag wiederkommen. Herr, ich flehe, dass das ein kraftvoller Sonntag sein wird. Du weißt, was ich brauche, was ich hören muss. Du weißt, was die anderen brauchen. Bitte sprich das an diesem Sonntag zu uns. Bereite du jetzt schon den Prediger vor, weil der fängt nicht erst Samstag an, seine Predigt vorzubereiten. Flehe doch jeden Tag darum, Herr, jetzt den Prediger, den du senden wirst, dass er uns doch alles predigt, was du ihm aufgetragen hast, dass du ihm jetzt schon Dinge aufs Herz legst, dass du ihm Verständnis und Einsicht gibst. Und wenn du so betest, über die Woche hinweg, wirst du mit einer ganz anderen Erwartung kommen. Dann wirst du erwartungsvoll kommen, weil du so viel gebetet hast und glaubst auch, dann wird der Herr doch mein Gebet auch beantworten. Weil Gott beantwortet doch unsere Gebete, oder nicht? Wer bittet, dem wird gegeben. Herr, wirke am Sonntag in Kraft. An deinem Tag des Herrn, tu große Dinge durch die Verkündigung. Bete für die Versammlung, tu das täglich. Und dann bereite dein Herz vor, dass du empfänglich bist. Das bedeutet, dass du dir bewusst machst, wozu du dich sonntags aufmachst. Dass du dir im Klaren bist, was passiert, wenn du hier in diese Tür schreitest. Dass du darauf achtest, dass deine Gedanken nicht überall sind, sondern dass du dir ganz klar bewusst machst, dass du in die Gegenwart Gottes schreitest und dass du gekommen bist, alles zu hören, was er sagt. Und für die Familienväter oder generell für die Familien ist zu sagen, schaut einmal, Cornelius bereitet seine ganze Familie darauf vor. Seine Freunde. Er sorgt dafür, dass seine Familie da ist, dass seine Familie vorbereitet ist. Er hat ihr Bewusstsein dafür geschärft, dass sie kommen und sich versammeln mit der rechten Herzenseinstellung vor Gott. Mach deiner Familie bewusst, dass du in den Gottesdienst gehst, dass das keine menschliche Versammlung ist, sondern dass wir hier vor Gott sind. Bereite deine Familie darauf vor, dass sie fleht dafür, dass der Herr Großes tut. Bete als Familie dafür, dass der Herr am Sonntag großen Segen schenkt. Dass auch unter der Woche das Bewusstsein für deine Familie geschärft wird, dass am Sonntag ein ganz besonderes Ereignis auf sie wartet. Dass wir vor dem lebendigen Gott treten, der lebendige, lebensverändernde Worte für uns hat. Das bedeutet auch, dass du dich am Samstag auf den Tag des Herrn vorbereitest. Dass du nicht am Sonntag Stress und Familienkämpfe hast und der Alltag am Sonntag früh dich so ablenkt von allem, was Gott eigentlich zu dir reden will. Ich meine, du weißt selbst am besten, was du tun musst, um vorbereitet zu sein am Sonntag und wirklich einen freien Kopf zu haben. Ob das nun früh ins Bett gehen ist oder deine Kleidung schon für den nächsten Tag rauszulegen oder was auch immer. Dass du bereit bist, dem Herrn zu begegnen ohne Ablenkung, ohne Probleme und Kämpfe am Morgen. Und dann, wenn du kommst in den Gottesdienst, dann sei bereit, alles zu hören, was der Herr sagt. Selbst das Unangenehme, was er dir vielleicht sagt. Das bedeutet auch, dass es vielleicht gut ist, die Notizen zu machen, wenn der Herr dir etwas Bestimmtes sagt, dass du es nicht vergisst. Es heißt in Markus 4, Vers 24, Jesus sagt das, seht zu, wie ihr hört. Er sagt dir, Jesus Christus sagt dir, pass genau auf, wie du zuhörst. Pass genau auf, wie du zuhörst. Es sind keine Menschenworte. Es sind Gottes Worte. Stell dir mal vor, Gott würde zu dir sagen, lass uns mal treffen um die Uhrzeit und ich will dir etwas sagen. Ich habe eine Botschaft für dich. Nun, natürlich wirst du pünktlich da sein. Natürlich wirst du voller Erwartung sein. Natürlich wirst du wahrscheinlich sogar ein Notizbuch mitnehmen oder was auch immer. Du wirst sagen, was wird der Herr mir sagen? Was wird es sein? Und nichts anderes ist Gottesdienst. Gottes Verabredung mit dir, um mit dir zu sprechen. Die Frage ist, hörst du zu? Bist du voller Aufmerksamkeit? Kommst du zu Jesu Füßen in Demut, erwartungsvoll? Kennst du das manchmal, wenn du mit Menschen redest, du sprichst mit ihnen und sie sind abgelenkt und gucken plötzlich irgendwo anders hin? Und kennst du das? Machst du genau das Gleiche mit Gott? Das ist respektlos. Das ist Sünde. Gott redet mit dir, er spricht Worte zu dir und du sitzt bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Was respektlos Menschen gegenüber ist. Wie viel schlimmer mag es sein Gott gegenüber, wenn er zu dir redet? Spurgeon erzählte einst die Geschichte von einem jungen Mann, der in seinem Gottesdienst saß und er hörte so aufmerksam zu, dass das die Leute merkten. So aufmerksam war er. Um jedes Wort wollte er hören und aufnehmen. Und seine Mutter fragte ihn dann, Junge, warum bist du so aufmerksam? Warum hörst du so voller Spannung zu und bist kein bisschen abgelenkt? Das kennen wir ja gar nicht von dir. Ja, warum hörst du so zu? Und der Junge antwortete, Mutter, der Prediger sagte einmal, dass Gott uns durch einen bestimmten Teil der Predigt segnen möchte. Und Satan wird alles versuchen, dass wir gerade diesen Teil nicht hören oder überhören. Und der Junge sagte, da ich nicht weiß, durch welchen Teil der Predigt Gott mich besonders segnen möchte, gebe ich mir Mühe, alles zu hören und alles zu behalten. Und Spurgeon kommentiert das und sagt, wenn wir doch nur alle mit dieser Einstellung kämen. Glaubst du, dass der Herr im Gottesdienst wirklich zu dir sprechen will? Glaubst du das? Erwartest du das? Sagst du, ich bin hier, um alles zu hören? Und das Interessante, was wir hier auch im Text sehen, weißt du, manchmal im Gottesdienst hörst du viele Dinge, die du schon kennst. Aber einiges mag dabei sein für dich, wodurch du in besonderer Weise gesegnet werden sollst. Cornelius wusste schon Bescheid über Jesus. Ist euch das aufgefallen im Text? Er sagt hier ab Vers 36 das Wort, das er an den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist Herr aller. Kennt ihr die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist nach der Taufe, die Johannes predigte? Petrus setzt hier voraus, dass Cornelius einiges kannte. Und er gibt hier jetzt eine Kurzversion des Markus-Evangeliums sozusagen von der Taufe Jesu an bis seine Auferstehung. Und Petrus geht davon aus, dass seine Zuhörer das kannten. Denn Cornelius war stationiert, gar nicht weit weg von all dem, was da passiert ist. Und wahrscheinlich hat Cornelius gehört von diesem Mann, der da gekreuzigt wurde. Und auch von den Gerüchten, dass er auferstanden ist. Aber, und Petrus greift auch noch auf, dass Jesus all das erfüllt, was die Propheten gesagt haben. Das heißt, er ging auch davon aus, dass Cornelius die Propheten kannte. Aber was Cornelius nicht wusste, ist, dass dieser Jesus, der da gekreuzigt wurde, von dem man sagte, dass er auferstanden sei, dass er der Messias ist. Dass er derjenige ist, der für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und dass alle, die an ihn glauben, Vergebung ihrer Sünden haben. Das war der Punkt, wo er dann dazu kommt und jeder, der an ihn glaubt, hat Vergebung. Das war der Punkt, durch den er in besonderer Weise gesegnet wurde und dann fällt der Heilige Geist auf ihn. Im Gottesdienst mag vieles gesagt werden, was du vielleicht schon weißt. Ja? Aber es mag sein, dass es Gott gefällt, etwas zu dir zu sprechen, was du so noch nie gehört hast. Etwas, was das erste Mal so in dein Herz fällt. Die Erkenntnis zu schenken, wo du Erkenntnis brauchst. Die Frage ist, wenn es dir an Weisheit mangelt, bittest du wirklich den Herrn? Kommst du so in dem Bewusstsein nicht als jemand, der meint, ich weiß ja schon alles, ich setze mich hier hin und garantiert werde ich heute nichts Neues hören, nichts, was mich wirklich bewegt? Oder kommst du als lernender, demütiger Schüler Jesu zu seinen Füßen und sagst, du weißt, was ich brauche, du weißt, wo es mir mangelt an Erkenntnis und Einsicht, schenk mir doch heute etwas, was mich bewegt, wo ich etwas mitnehmen kann und was lebensverändernd in meinem Leben durchgreift. Erwartest du wirklich, dass der Herr zu dir spricht? Oder bist du ungläubig? In dem Sinne, dass Gott nicht zu dir sprechen wird, was dich bewegt. Kommst du abwesend in deinem Geiste, kaltherzig und sitzt einfach nur da? Weißt du, wenn du nicht im Glauben erbittest und nicht im Glauben erwartest, dann kannst du nur enttäuscht werden, aber dann sei bitte nicht enttäuscht von den Predigern und von den Gottesdiensten, sondern enttäuscht von dir selbst. Nicht nur der Prediger sollte vorbereitet sein, sondern auch die Predigthörer. Der Puritaner Thomas Watson sagte einmal, das Hören von Gottes gepredigten Wort ist eine Angelegenheit der größten Wichtigkeit. Darum sollten wir uns selbst dazu antreiben, mit größter Hingabe zuzuhören. Mit größter Hingabe. In Jesaja 53 sagt Gott, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Aber viele von uns sind träge zu hören. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 5. Da heißt es, darüber haben wir noch vieles zu sagen, aber es lässt sich uns nur schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ihr seid träge geworden zu hören. Und darum lassen sich viele Dinge nur schwer darlegen. Darum komm aufmerksam, erwartungsvoll und belehrbar. Spurgeon sagt, uns wurde gesagt, dass man niemals predigen sollte ohne Vorbereitung. Nun, das ist wahr, aber wir ergänzen dies, indem wir sagen, man sollte niemals zuhören ohne Vorbereitung. Was meinst du denn, braucht mehr Vorbereitung? Der Sämann oder der Boden? Was braucht mehr Vorbereitung? Der Gottesdienst beginnt, bevor der Gottesdienst beginnt. Für dich. Der Boden deines Herzens muss vorbereitet werden im Gebet, auf dass die Saat, die ausgestreut wird, wirklich aufgeht. Darum kämpfe gegen alle Ablenkung zur Ehre des Herrn, dass du sein Wort hören kannst zu deinem Wohl. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das erste Prinzip, wenn wir uns wirklich wünschen, dass Gott in mächtiger Weise zu uns redet. Das zweite Prinzip gilt vor allem den Predigern. Da heißt es, lasst uns von ganzem Herzen allein das verkündigen, was Gott uns beauftragt hat zu sagen. Dieser Punkt richtet sich vor allem an die Prediger. Ich meine, jetzt haben wir Weihnachtszeit wieder. Worüber wird denn gepredigt in den Kirchen? Über alles Mögliche, oder? Aber auch das, was der Herr beauftragt hat zu sagen? Wird auch das verkündigt, was wirklich Jesus Christus gesagt hat, was verkündigt werden soll? Oder reden wir nur über Politik? Was hat denn der Herr aufgetragen? Petrus wusste nicht einmal, dass er predigen sollte. Das war überrascht. Er kommt, was wollt ihr von mir? Ja. Aber diese Botschaft, er wusste, was der Herr ihm aufgetragen hat. Diese Botschaft war so in Fleisch und Blut übergegangen bei ihm, dass er genau wusste, was es zu verkündigen gilt. Zunächst einmal sagt er, die Botschaft, die ich euch zu verkündigen habe, ist Frieden, Vers 36. Indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Das ist das Erste. Die Botschaft, die ich habe, ist eine Friedensbotschaft. Es ist nicht so sehr eine Friedensbotschaft nur zwischen Menschen, von wegen es gibt keinen Krieg mehr. Es geht um einen Frieden zwischen Gott und Menschen. Denn wir Menschen sind im Streit mit Gott, indem wir uns alle, ja, wir haben uns unseren Rücken ihm zugekehrt, wir wollen nichts mehr von ihm wissen, wir leben in Sünde, seine Gebote sind uns egal, wir haben keinen Frieden mit Gott. Ich verkündige euch nun, wie man Frieden bekommt. Und er fängt an, indem er von Jesus Christus erzählt, von seiner Taufe angefangen, denn das war der offizielle Start seines öffentlichen Dienstes von Jesus. Und dann, wie er gewirkt hat, in solcher Kraft, dass selbst die, die vom Satan gebunden waren und geknechtet waren, dass sie befreit wurden. Er hat große Dinge getan. Und dann wurde dieser Jesus gekreuzigt, aber er ist auferstanden. So. Und jetzt sagt er, welche Botschaft hat Jesus Christus? Das ist quasi so die Einleitung, diese Dinge, die habt ihr schon mal gehört. Und jetzt hört einmal, was hat Jesus uns dann gesagt? Was hat er uns aufgetragen, was er verkündigen soll? Weil das war ja die Bitte des Cornelius, sag uns bitte, was der Herr dir aufgetragen hat. Jetzt kommt es. Vers 42. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen. Was denn? Dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also wenn wir Jesus Christus fragen könnten, was möchtest du denn, was wir verkündigen? Er sagt das, diese zwei Dinge, dass ich der Richter über alle Menschen bin. Jeder muss eines Tages vor mir stehen und ich werde sein Leben richten. Und ich werde beurteilen, ob ein Mensch in den Himmel geht oder in die Hölle. Das ist, was die Bibel ganz deutlich lehrt. Und zweitens, kein Mensch muss in die Hölle gehen. Wer an mich glaubt, dass ich der Christus bin, der von Gott gesandte Retter, der stellvertretend für Sünde am Kreuz gestorben ist. Wer auch immer das glaubt, wer darauf vertraut und meinen Namen anruft, mich um Errettung anruft, der empfängt Vergebung aller seiner Sünden. Das bedeutet Frieden mit Gott, ewiges Leben in vollkommener Gemeinschaft, in Ewigkeit im Himmel. Das sollte die Versammlung hören. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und das Interessante ist, uns wird hier gesagt, was man predigen soll. Und uns wird gesagt, wie man predigen soll. Beides. Und die Puritaner haben das auch so dargestellt, was muss ein Prediger haben? Ein Prediger ist wie eine Feuerflamme und er muss zwei Dinge tun. Ein Licht, ein Feuer spendet einmal Licht, also Sicht, kannst Dinge sehen. Hier geht es um die Information, also was soll gepredigt werden? Na, was der Herr beauftragt hat, das ist die Aufgabe eines Predigers. Nicht, was er sich selbst ausdenkt, sondern nur, was der Herr beauftragt hat, also nur die Heilige Schrift. Aber nicht nur, was wir verkündigen sollen, sondern auch wie. Und eine Flamme spendet nicht nur Licht und Erkenntnis, sozusagen. Eine Flamme spendet auch Wärme. Und Jesus sagt nicht nur, was verkündigt werden soll, sondern auch wie. Und das heißt hier, ihr sollt eindringlich bezeugen. Eindringlich bezeugen. Nur das predigen, was der Herr sagt, aber das eindringlich. Eindringlich. Das heißt, inständig, mit Nachdruck, energisch, mit Leidenschaft, mit großem Ernst, eindringlich. Es ist, wenn man doch verstanden hat, was der Herr uns beauftragt hat, welche großen Dinge das sind, nun, wie soll man diese Worte denn nicht eindringlich predigen können? Wenn man doch wirklich verstanden hat, was der Herr uns lehrt in der Heiligen Schrift, welche große und herrliche und wichtige, wirklich Wichtiges, es hat hier mit Leben und Tod zu tun. Wenn wir das verstanden haben, wie sollten wir diese Predigt nicht eindringlich verkündigen wollen? Mit ganzem Herzen, mit Ernst, mit Nachdruck, mit Leidenschaft, mit Mitleid mit den Hörenden. Auch wenn das geschieht, wenn Prediger wirklich das predigen, was der Herr sagt, und zwar mit ganzer Hingabe, mit Leidenschaft, mit Nachdruck, ohne irgendwas auszuschmücken, sondern wirklich im Auftrag des Herrn, er wird in Kraft wirken. Er wird in Kraft wirken in seinem Gottesdienst. Und viele erleben das nicht im Gottesdienst und fangen dann an, eine Show zu machen und emotionale, berührende Geschichten zu erzählen und die Leute zu versuchen zu manipulieren, dass die Leute doch wenigstens irgendwie ein bisschen berührt aus dem Gottesdienst rausgehen. Weil sie einfach nicht mit Leidenschaft das verkündigen, was der Herr gesagt hat, müssen sie zu anderen Mitteln greifen und versuchen, die Leute zu belustigen. Aber das haben wir nicht nötig, denn die Schrift sagt, predige das Wort. Und stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe und weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. 2. Timotheus 4, Vers 2. Das bedeutet für den Prediger, dass ja nicht nur die Versammlung kommen sollte in großer Erwartung, sondern dass auch der Prediger im Glauben in großer Erwartung predigen sollte. Ich glaube, dass Petrus das tat. Ich glaube, als er verkündigt hat, dass es Vergebung gibt durch Jesus, dann hat er das in der Erwartung getan, dass sie vielleicht auch glauben und gerettet werden, oder? Oder ging es um einfach einen theoretischen Vortrag? Ja, das ist so theoretisch möglich und, ne? Schauen wir mal. Ist nicht Petrus derjenige, der auch geschrieben hat in 1. Petrus 4, Vers 1, dass wenn jemand redet, also wenn jemand predigt, dann soll er das tun als Aussprüche Gottes? Also wenn der Prediger predigt, dann sollte er das tun in dem Bewusstsein, dass nicht er redet, sondern dass es Gottes Worte sind? Ich glaube, dass Petrus in diesem Glauben gepredigt hat. Dass er etwas erwartet hat, dass etwas passiert. Wie Paulus, der in 1. Korinther 2, wie wir gelesen haben, zwar sagt, ich kam in Zittern und in Schwachheit und in Furcht, aber in der Gewissheit doch, dass meine Worte nicht irgendwelche überredenden, manipulativen Worte sind, sondern dass Gott mein Wort begleitet in Kraft des Heiligen Geistes. Darum die Prediger unter uns, wir müssen mehr suchen nach der Kraft. Mehr suchen, dass der Herr sein Wort begleitet in mächtiger Weise. Aber nur dann, wenn wir nicht auf unsere eigene Kompetenz vertrauen, sondern wenn wir gewiss sind, das, was wir predigen, ist allein das, was er uns beauftragt hat. Und darum brauchen wir allein seine Kraft. Wir müssen Flammen sein, die sowohl Erkenntnis als auch Wärme spenden. Beides. Und nun das Vierte. Der Herr bekräftigt das Wort durch den Heiligen Geist. Oder das Dritte? Dritte? Okay. Das Dritte. Der Herr bekräftigt sein Wort durch den Heiligen Geist. Also, wenn jetzt jemand kommt, also wenn es eine Versammlung gibt, die sind vorbereitet, die kommen mit dem Willen, wirklich alles zu hören, was Gott sagt. Sie sind erwartungsvoll, dass der Herr wirkt in einer mächtigen Weise, denn sie haben erwartet, dass sie durch das Wort gerettet werden. Und wenn ein Prediger kommt, der wirklich das predigt, was beauftragt wurde, und der das eindringlich tut mit ganzem Herzen, der darf das erleben. Der Herr bekräftigt das Wort durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es heißt hier, während Petrus noch die Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Achtet mal darauf, während Petrus das Wort noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die es hörten. Wann? Als sie das Wort hörten, als Petrus das Wort redete. Und hier siehst du noch einmal, wie wichtig ist es, zuzuhören. Denn während sie hörten, fiel der Heilige Geist auf sie. Wenn du nicht hörst auf das Wort, wie will denn der Heilige Geist dann auf dich fallen? Denn der Heilige Geist, dem gefällt es, das Wort zu begleiten, das in dein Herz fällt. Der Geist kommt mit dem Wort, denn es ist sein. Das Wort gehört ihm, er hat es inspiriert. Du kannst das Wort nicht von dem Geist trennen. Also wenn das Wort in dein Herz fällt, dann kommt der Heilige Geist mit und wirkt in Kraft. Es ist also wichtig zuzuhören, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist wirkt. Und hier sehen wir noch einmal, wie es wichtig ist, tatsächlich die Worte Gottes zu reden, für die Prediger. Denn nur der Heilige Geist begleitet nur die Worte, die er auch wirklich beauftragt hat. Keine anderen sonst. Es gefällt Gott, bei ernsthaften Zuhörern und bei ernsthaften Predigern segensreich zu wirken. Wie es heißt in Jesaja 66, Vers 3, dass Gott blickt auf die, die zittern vor seinem Wort. Gott blickt und ist bei denen, die zittern vor seinem Wort. Sowohl bei den Predigern, die zittern predigen, als auch bei den Hörern, die voller Erwartung zitternd kommen und sagen, wir brauchen dein Wort. Rede zu uns. Sprich, o Herr, wir wollen hören. Also wo Gottes Wort wirklich zu seiner Ehre in Ehrfurcht gepredigt wird, in Ehrfurcht gehört wird, da wohnt der Herr mit seiner Kraft. Da ist er zu Hause. Wo er in Ehrerbietung sein Wort gepredigt und gehört wird, da ist er zu Hause. Jesus sagt einmal in Lukas 8, da kommen Leute und sagen, deine Mutter und deine Brüder würden dich gerne sehen. Die stehen draußen. Und Jesus sagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, welches das Wort hören und tun. Da bin ich zu Hause. Da bin ich zu Hause. Wo ihr mein Wort hört und tut, das Wort Gottes. Während Petrus predigte, fiel das Wort. Fiel der Heilige Geist durch das Wort auf die Hörer. Und was geschah? Der Heilige Geist wurde ausgegossen und sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Der Geist bewirkt etwas, wenn er uns erfüllt. Und das ist jetzt wichtig. Hier in dem Kontext ist es wichtig, dass die Leute in Sprachen reden, denn das war ein wichtiges Zeichen. Woher sollten denn die Juden sonst wissen, dass die Nationen jetzt gerettet werden, dass der Heilige Geist auch auf sie fällt? Woher sollten die das wissen? Natürlich musste das Gleiche passieren, was zu Pfingsten geschehen ist. Und Petrus sagt das auch ein Kapitel später, wo er den Juden irgendwie erklären muss, was da passiert ist. Da sagt er, ja, der Heilige Geist, der fiel auf sie, wie auch bei uns am Anfang, also zu Pfingsten. Sie haben die gleiche Gabe empfangen. Das war also ein nötiges, äußeres Zeichen, was den Juden demonstriert hat. Ja, auch sie empfangen nun den Heiligen Geist. Das bedeutet das Heil Gottes. Das war wichtig. Jetzt braucht Gott nicht mehr dieses Zeichen geben, um zu verstehen, dass er jetzt auch die Nation rettet. Das ist ein für alle Mal geklärt, so wie Pfingsten sich nicht immer wiederholen muss, ja. Aber was geschieht denn? Was ist das überhaupt, als sie da in Sprachen reden? Es heißt hier, was heißt das? Was steht da im Text? Also sie sprachen diesen verschiedenen Sprachen und was taten sie? Sie erheben Gott. Sie loben ihn. Das ist, was passiert, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Wenn Gott uns erfüllt in der Versammlung durch seinen Heiligen Geist, dann geht es nicht darum, Gefühlsmacherei zu haben oder irgendetwas. Wenn Gott kommt in seiner Kraft, dann bewirkt es, dass wir Gott erheben wollen. Dass wir ihn ehren wollen mit unserem Leben. Dass wir ganz zu seiner Ehre leben wollen. Also wenn der Heilige Geist wirkt in Kraft in unserer Versammlung, dann gibt es diese Auswirkung, dass wir Gott ehren wollen. Dass wir ihn erheben wollen. Dass jeder von uns, und das heißt hier tatsächlich alle in der Versammlung, dass jeder von uns Gott preist für seine Rettung in Jesus Christus. Dass wir plötzlich merken, da ist Kraft da, zu seiner Ehre zu leben. Dass wir seinen Mund aufmachen und ihn preisen und ihn bezeugen wollen. Gott zu erheben. Es geht nicht um irgendeine Show. Es geht darum, dass der Geist so auf uns fällt, dass wir Gott ehren. Dass jeder von uns lernt, mitten seines Alltags dem Herrn die Ehre zu geben und ihn von ganzem Herzen anzubeten, in all den Bereichen deines Lebens. Darum geht's. Dann ist der Heilige Geist in Kraft da. Und das vierte und letzte ist jetzt, das Gelernte dann muss in die Tat umgesetzt werden. Schau mal, es heißt hier dann, der Heilige Geist fällt auf sie. Sie wollen Gott erheben, sie preisen ihn für seine Rettung, aber es geht weiter. Petrus sagt dann, ja, und könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Und dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Also die Versammlung tut beides. Na klar, sie loben ihn mit dem Mund, aber das ist noch nicht genug. Wir loben Gott nicht allein dadurch, dass wir ihn einfach nur preisen mit Worten. Wir müssen ihn auch preisen, indem wir sein Wort so hören, dass wir eine praktische Konsequenz daraus ziehen. Dass wir das, was wir lernen in der Predigt, tatsächlich in die Tat umsetzen wollen. Das heißt, gleich praktische Schritte gehen wollen. Und das sehen wir ja hier. Sie hören, sie glauben und sie werden sogleich getauft. Also sie setzen etwas in die Praxis um. Es reicht nicht, Gott einfach nur zu loben. Du musst weitergehen und gehorsam sein. Das heißt, wenn du eine Predigt gehört hast, auch wenn du heute diese Predigt hörst, dann fälle feste Entschlüsse und setze das um, was Gott dich gelehrt hat. Es heißt in Jakobus 1, Vers 21, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nimmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Also mit empfänglichen Herzen empfangen das, was Gott gesagt hat, das eure Seelen nun zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht alleine Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Also Gott zeigt dir in der Predigt, wo du Mangel hast, wo sich Dinge verändern müssen, ja? Aber wenn du kein aufmerksamer, gehorsamer Zuhörer bist, dann gehst du aus dieser Tür und hast schon gleich wieder alles vergessen. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, der wirklich was gelernt hat bei Gott, dabei geblieben ist, wer das annimmt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern auch ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Der wird glücklich sein in seinem Tun. Es geht um ehrfürchtiges und gehorsames Hören auf das, was Gott sagt. Und ich sage dir, das ist die höchste Form, Gott zu ehren und ihn anzubeten. Gehorsames Zuhören und dann zu tun, was der Herr sagt, ist die höchste Form von Anbetung. Anzunehmen, was er sagt, und zu tun, was er sagt. In Demut. Sich verändern zu lassen. Ihm die Ehre zu geben. Das bedeutet jetzt ganz konkret, das Hören der Predigt im Gottesdienst ist Teil der Anbetung. Vielleicht denkst du manchmal, ja, da bist du passiv, weil du hörst ja nur etwas. Der Prediger, der verkündet zwar zur Ehre Gottes. Es ist Teil des Gottesdienstes, so wie du vom ganzen Herzen singen sollst, ja, mitbeten sollst, sollst du vom ganzen Herzen hören. Es ist Teil, Gott die Ehre zu geben, zu sagen, ich bin jetzt hier, voller Ehrfurcht bin ich versammelt, um alles zu hören, was du gesagt hast, in deiner Gegenwart, und ich will es annehmen und ich will es tun. Das ist Teil der Anbetung, Teil des Gottesdienstes. Der kleine Katechismus von uns fasst es gut so zusammen. Da ist die Frage, wie muss das Wort gelesen und gehört werden, damit es zum Heil wirksam ist? Gute Frage. Damit das Wort zum Heil wirksam ist, müssen die Hörer mit Fleiß, Vorbereitung und Gebet darauf achten, es mit Glauben und Liebe aufzunehmen und es in ihren Herzen zu bewahren und es in ihrem Leben in die Tat umzusetzen. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 28, gewiss doch, glückselig, die das Wort hören und befolgen. Und ihr seht, sie bitten Petrus dann auch noch zu bleiben. Das bedeutet, sie haben Hunger auf noch mehr. Sie wollen noch mehr Lehre bekommen. Meinst du vielleicht, dass du so übersatt bist und gar keine Lust mehr hast, Predigten zu hören? Liegt das vielleicht daran, dass du nie das in die Tat umgesetzt hast, was der Herr dich gelehrt hat? Dass es dem Herrn gar nicht gefällt, dich weiter mit wunderbaren Wahrheiten zu beschenken, dass dein Herz brennt, weil du so leichtfertig mit den anderen Dingen umgegangen bist, die der Herr dir zuvor offenbart hat? Es heißt nämlich in Hebräer 6, denn ein Land, und hier ist ein Vergleich, hier geht es um Menschen, ja, hier werden Menschen verglichen mit einem Land. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dorn und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Hier ist jetzt eine Warnung. Wenn du kommst, Sonntag für Sonntag, und dich berieseln lässt von Gottes Wort, immer wieder spricht der Heilige Geist durch sein heiliges Wort zu dir. Aber du bist nicht aufrichtig und du bist nicht dankbar, nicht erwartungsvoll, nicht aufmerksam und du hast auch nicht das Interesse, das Gehörte so in deinem Herzen zu bewahren, dass du es dann auch tust. Wenn du nicht mit einem bereiteten Herz kommst und das Wort nicht in dir eindringt, weil dein Acker unbrauchbar ist, dein Herz ist nicht bereitet, so dass du durch die Tür gehst nach diesem Gottesdienst und das Wort ist weg und du denkst nicht mehr darüber nach und es hat keine Konsequenz in deinem Leben, dann sei gewarnt. Sei gewarnt. Die Bibel sagt, du bist dem Feuer nahe. Denn wer das Wort hört und es nicht tut, der ist auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Das ist, was Gottes Wort sagt. Das sage ich nicht, das sagt Gottes Wort. Thomas Watson sagt, setze in die Tat um, was du gehört hast. Hören allein wird keine Entschuldigung für dich sein am Tag des Gerichts. Einfach zu sagen, Herr, ich habe viele Predigten gehört. Gott wird sagen, Welche Frucht des Gehorsams hast du hervorgebracht? Das gepredigte Wort ist nicht bloß dazu da, dich zu informieren, es ist dazu da, dich zu reformieren. Und an einer anderen Stelle sagt Watson, wir werden Rechenschaft ablegen müssen vor Gott für jede einzelne Predigt, die wir gehört haben. Hast du das gehört? Wie sehr sollten wir doch jedes Wort befolgen und uns merken, dass gepredigt wird. Lasst uns alle Ablenkung abschütteln und jede Trägheit zu hören und unsere Ohren festbinden an das Wort. Möge der Herr uns das schenken, dass wir alle Trägheit überwinden und zu seiner Ehre und zu unserem Wohl unsere Ohren binden an das Wort der Predigt, auf dass wir alle Gottes Kraft erleben in unserer Mitte. Alle Gottes lebensverändernde Kraft erleben, auf dass wir alle staunend bekennen und sagen, Gott ist wirklich in unserer Mitte. Er wohnt, er wandelt und er wirkt in unserer Mitte. Gepriesen sei sein Name. Amen.